Danke dir.
Also, ihr Lieben, ihr seht da schon hinter euch einen Vers, der hat auch was mit Hochzeit zu tun, mit Braut und Bräutigam. Was für schöne Bilder, ne? Nicht so förmlich korrekt, wie verhalte ich mich nun, wenn der Fotograf kommt und vor dem Traualtar, sondern so richtig von Herzen kommende Fröhlichkeit. Wir sind ja manchmal irgendwie schon komisch. Bei uns muss alles irgendwie so seine Ordnung haben. Junge, erstmal machst du bitte deine Ausbildung, machst du bitte dein Abitur, machst bitte dein Studium, hast bitte einen ordentlichen Beruf, hast bitte dein Haus, dein Auto, am besten noch dein Zweitwagen irgendwo in der Garage und dein Bausparvertrag ist schon zur Hälfte abbezahlt. Und dann, wenn du so Mitte, Ende 30 bist, dann können wir mal an heiraten denken. Dann können wir, die wir jetzt schon seit 10 oder 12 Jahren zusammen wohnen, können doch dann endlich mal vor den Traualtar gehen. Kann man jetzt drüber denken, wie man möchte. Die Idee Gottes ist, so wie wir sie in der Bibel haben, eigentlich die, dass der Bräutigam sich aufmacht, voll klopfendem Herzen, um seine Braut nach Hause zu holen. Und er wirbt um seine Braut. Und er probiert, seine Braut zu gewinnen. Und dann ist eine ganz, ganz große Hürde der Vater der Braut. Dann muss man um die Hand anhalten. Und dann wird man von oben bis unten durchleuchtet. Ist der auch gut genug? Ich meine, immerhin muss ich da auch eine Mitgift mitgeben. Und diese Sachen, dass man schon 10 Jahre oder so miteinander, dass die Gewohnheit schon lange Einzug gehalten hat. Gewohnheit ist nichts Schlechtes. Das ist da alles noch gar nicht. Und dann ist die Hochzeit wirklich die hohe Zeit. Es wird höchste Zeit, dass wir endlich, ich habe so lange um dich geworben und um dich gerungen, und endlich darf ich an dem Traualtar, endlich kommt das verbindliche, verbindende Ja-Wort. Da hatten wir das manchmal noch mit dem Schleier. Der Schleier wird gelüftet. Viele Brautpaare haben sich zum ersten Mal geküsst. Vor dem Traualtar. Und das war eine ganz, ganz, ganz besondere. Das sieht man noch in manchen Hollywood-Filmen. In manchen Hollywood-Filmen wird es noch wunderbar inszeniert. Endlich so in den letzten 8 Minuten dann von dem langen Film. Endlich kommt dann die Hochzeit und sie kommen miteinander und sie strahlen übers ganze Gesicht. Endlich so lange dafür gekämpft, so lange Entbehrung, so lange um dich geworben. Und jetzt darf ich dich strahlend nach Hause holen. Der schönste Tag im Leben. Aber nicht wegen der schönen Kutsche und dem schönen Mercedes mit 185 PS, sondern weil du endlich Ja gesagt hast zu mir. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam, sagt Johannes der Täufer. Großes Gerangel. Johannes der Täufer hatte Jünger, Jesus hatte Jünger. Johannes der Täufer sagte, geht zu ihm. Aber es gab natürlich auch die ewig Treuen, die haben gesagt, wir halten zu dir. Und es ärgert mich, wenn ich gucke, wie viele gehen denn bei ihm in Gottesdienst, wie viele gehen denn bei uns in Gottesdienst. Aha, bei uns sind es nur noch 78, bei dem sind es 81, ich werde neidisch. Und Johannes der Täufer sagt, darum geht es doch überhaupt gar nicht. Guckt mal, wer eigentlich der Bräutigam ist. Er selber, Johannes der Täufer, nennt sich der Freund des Bräutigams. Ich stehe doch dabei, ich höre ihm zu. Ich freue mich über die Stimme des Bräutigams. Wer ist gemeint? Jesus. Und wer ist die Braut? Die zu dem Bräutigam gehen. Das sind die Menschen. Das sind, sagen wir mal, die Jünger. Das sind die, die Jesus zu sich nach Hause holt. Und der Freund steht dabei und sagt, oh Leute, und ich freue mich so. Und jetzt ist es endlich geschehen, die Jünger von mir laufen zu Jesus. Endlich holt der Bräutigam die Braut nach Hause. Was für ein schönes Bild, wie Jesus eigentlich seine Gemeinde sieht. Er sagt auch im Lauf seines Daseins auf der Erde, guckt er auf die Felder und sagt, die Felder sind reif zur Ernte. Er möchte ernten. Wir Menschen, wir sind die Ernte. Er möchte uns in seine Scheune holen, nach Hause holen. Heute geht es mir darum, dass wir mal ein bisschen so durch die Bibel uns durchwursteln und einfach mal ein Gefühl dafür bekommen, wie Jesus die Gemeinde sieht, wie Gott die Gemeinde sieht. Ein großes Abenteuer, wenn wir mal in das Herz Gottes reinschauen dürfen und auch, ich möchte auch mal sagen, ein schönes Abenteuer, weil die Bibel uns sagt, wie sie gerne gelesen werden möchte. Auch das ist für uns heutzutage ein großes Abenteuer. Ich habe immer mehr das Gefühl, entweder wir lesen sie gar nicht mehr, wir haben uns daran gewöhnt, dass die Bibel ein kompliziertes Buch ist und dass ich in einen Hauskreis gehen muss oder in Gottesdienst, irgendjemand wird mir schon erklären. Oder dass wir mit der Lupe auf den Buchstaben gehen und nachher sind wir alle schriftgelehrt und wissen alles ganz genau. Und die Bibel ist ein schönes, großes, geistliches Abenteuer. Ja, und jetzt wagen wir mal einen kleinen Schritt. Ich rede über Gemeinde und treibe mich aber erstmal ein klein wenig im Alten Testament rum. Jesaja, ungefähr 700 vor Christus, da lesen wir, dass Jesaja, inspiriert vom Heiligen Geist, dem Volk Israel Folgendes mitteilt: Wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich über dich, in Klammer, er schaut auf Jerusalem, er meint Jerusalem, so wird sein Gott sich über dich, o Jerusalem, freuen. So, 700 vor Christus, es sieht ganz, ganz, ganz schlecht aus für Jerusalem. Ganz, ganz schlecht. Alle schon zerstört. Ein Grauen, ein Morden. Kinder sterben, verhungern, Wegführung ins Exil. Es war einer der Tiefpunkte in der Geschichte von Jerusalem. Und jetzt kommt Gott und sagt, und weißt du was, Jerusalem? Ich werde mich über dich freuen. Und zwar nicht so ein bisschen, sondern wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut. Wir haben die Bilder vorhin gesehen. Ich habe ein bisschen probiert zu skizzieren, was da eigentlich dahinter steckt. Und so, liebes Jerusalem, wird das kommen. Jetzt denkt man vielleicht im ersten Moment, naja, jetzt gucken wir mal Jerusalem an. 700 vor Christus, elend, geknechtet am Boden, es ging Jerusalem dreckig. Wie war denn es zur Zeit Jesu? Elend, von den Römern besetzt, kein Spaß, keine Freude, sie konnten ihre Gottesdienste kaum machen, geschweige denn ihr Gesetz in Ruhe erfüllen. Und danach, ja, wann kam es denn? Es wurde ja nicht besser und jetzt guckst du heute auf Jerusalem, geknechtet, geteilt. Denkst du eher vielleicht an die Klagemauer oder an den Tempelberg? Ja, wo ist das denn? Was ist denn hier los? Und du denkst vielleicht auch, und was hat es mit Gemeinde zu tun? Wenn im Alten Testament Gott sagt, ich werde mich mal über Jerusalem freuen. Also, es hat einen Grund dafür, dass Gott sagt, ich habe hier schon eine richtige, richtige Vorfreude. Und die Begründung, die kriegen wir immer in der Regel so ein bisschen davor. Ein Kapitel vorher, Jesaja 61, kommt die Begründung. Und wenn ich die Begründung weiß, dann weiß ich, warum das Herz Gottes hier schon vor Vorfreude anfängt, Sprünge zu machen. Was haben wir denn davor, einige Kapitel vor? Davor fängt schon Ende der 50er Kapitel an. Lesen wir etwas, was Gott uns als Begründung dafür liefert, und wir, die wir schon so ein bisschen in der Bibel zu Hause sehen, sagen, das kennen wir doch. Das sind ja nun wirklich keine unbekannten Verse. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, sagt da irgendjemand, weil der Herr mich gesalbt hat. Aha, das ist der Gesalbte des Herrn, der hier zu Wort kommt. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen. Aha, der Gesalbte, der hier redet, hat eine gute Botschaft. Und zwar denen, die zerbrochenen Herzen sind, die zu verbinden, zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit. Das hört sich doch alles irgendwie so ein bisschen nach Bergpredigt an. Den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen, ein gnädiges Jahr des Herrn. Der Gesalbte bringt gute Botschaft und eine Zeit der Gnade wird kommen. Und deswegen sagt Gott, wenn wir jetzt endlich in Kapitel 62 angekommen sind, deswegen, Leute, freue ich mich schon, liebes Jerusalem, Da wird nämlich alles gut werden, wenn der Gesalbte des Herrn das Evangelium, das Gnadenjahr des Herrn bringt. Und wir wissen genau, das steht doch nicht nur im Alten Testament. Dann betritt Gott wird Mensch, der Bräutigam, haben wir vorhin gehört, betritt die Weltenbühne, geht bei sich zu Hause, ist immer ein bisschen schwierig, in Nazareth, in die Synagoge. Ihm werden diese alten Schriftrollen gereicht. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Jesus Christus geht in die Synagoge, in seinen jüdischen Gottesdienst. Ihm werden diese Jesaja-Rollen gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, und ich zitiere es nochmal aus einer anderen Übersetzung, der Geist des Herrn ist auf mir und alle Augen sind auf ihn gerichtet, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen, den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. So liest er das, der Geist des Herrn ist auf mir. Und dann gab er das Buch zurück und gab es dem Diener, hat sich hingesetzt. Alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und jetzt hat er gerade die Stelle von dem Gesalbten des Herrn, von dem Messias vorgelesen. Und jetzt, was kommt jetzt? Und dann sagt er, und heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Ich bin's. Hier habt ihr die Erfüllung. Hier habt ihr das, warum Jesaja Gott gehaucht, sich schon 7 Jahrhunderte vorher freut und sagt, Leute, und jetzt fängt es an, in Erfüllung zu gehen. In mir, in meiner Person, ich bin der Gesalbte, der Bräutigam, Gott wird sich über seine Braut freuen. Und siehe da, hat es nicht Johannes der Täufer gesagt, ich bin sogar der Bräutigam. Hier passiert irgendwas vor euren Ohren. Ihr lieben Leute von der Synagoge von Nazareth, ich glaube, ihr wisst gar nicht, wie euch gerade geschieht, was hier gerade passiert. Und auch da werden sich die Menschen gefragt haben, aha, na dann, befrei mal mein Jerusalem. Na, wenn sich Gott so freut über das Jerusalem und jetzt ist es erfüllt, ja, dann wollen wir mal sehen, was jetzt passiert. Was ist denn jetzt mit Jerusalem? Ja, was ist denn mit der Freiheit los? Und Gott sei Dank ist die Bibel so ein komplettes, so ein rundes, so ein schönes Buch. Und Gott sei Dank nimmt sich ein paar Jahre später Paulus die Freiheit und sagt, o ihr lieben Christen, ob ihr jetzt aus jüdischem Hintergrund kommt oder nicht, ich erkläre euch mal was, wie Gott eigentlich uns seine Bibel schreibt und wie er eigentlich tickt. Und dann erzählt Paulus etwas so. Jetzt erkläre ich euch mal, wie eigentlich alles angefangen hat. Wir gehen an eine Zeit, da hat Israel mit Jerusalem noch gar nichts zu tun gehabt. Und Paulus sagt, wir fangen mal an bei Abraham. Wisst ihr noch, wie das war mit Abraham? Abraham hatte doch 2 Söhne. Der eine, das war der Ismael, der ist von einer Magd geboren worden. In Knechtschaft. Irdisch, knechtisch, unfrei, gefangen. Und dann hatte dieser Abraham doch noch einen anderen Sohn. Der Isaak. Von der Freien. Warum ist denn der auf die Welt gekommen? Ne, wir wissen, Abraham und Isaak, die waren schon richtig betagt, die waren schon richtig alt. Warum ist denn dieser Isaak überhaupt noch geboren worden? Nicht, weil die beiden sich jetzt mal ganz doll angestrengt haben, sich mal so richtig viel Mühe gegeben haben. Nein, weil Gott die Verheißung gegeben hat. Gott hat gesagt, so machen wir das. So machen wir das. Ich möchte euch einen freien Sohn schenken. Und das ist nachher der Isaak geworden. Und dann sagt Paulus, so, ihr kennt ja die Geschichte. Und genau so verhält es sich mit Jerusalem. Es gibt das eine unfreie, geknechtete, das kennt ihr schon von Jesaja aus, das kennt ihr heute. Das werdet ihr bei der Zerstörung 70 nach Christus, wird ihr noch mehr Tränen weinen. Das kennen wir 2000 Jahre später. Und es gibt noch das freie, das geistliche, das himmlische Jerusalem oben. Wir reden hier von 2 verschiedenen Jerusalems. So, bei Paulus hört sich das alles ein bisschen gescheiter an. Ach, du hast es schon gezeigt, wunderbar. Also, das, was ich probiert habe, so ein bisschen hin und her zu stümpern, danke dir, haben wir hier mal in richtig. Galaterbrief. In der Schrift wird doch berichtet, dass Abraham zwei Söhne hatte. Die Mutter des einen war eine Sklavin, die Mutter des anderen war eine freie Frau. Der Sohn der Sklavin infolge von menschlich eigenmächtigem Handeln geboren. Das kam eben dann dabei raus. Der Sohn der Freien hingegen aufgrund einer Zusage Gottes, Verheißung. Verheißung. Das Ganze kann sinnbildlich verstanden werden, nämlich so, dass es sich um zwei verschiedene Bündnisse handelt. Der eine Bund bringt Sklaven hervor, er wird von Hagar, das ist die Magd, repräsentiert und das entspricht dem jetzigen Jerusalem bis heute irdisch geknechtet. Das Jerusalem im Himmel, dieses andere Jerusalem dagegen ist frei. In der Bibel ist von zwei unterschiedlichen Jerusalems die Rede, von den irdischen Geknechteten und von dem, wo wirklich Gott mit uns ist. Und jetzt sagt Paulus, und jetzt rede ich mal zu euch Gemeinde, zu euch, die ihr gesagt habt, ja Herr Jesus Christus, ich vertraue dir, du bist mein Herr, wir sind deine Gemeinde. Jetzt kommt der Fokus auf die Gemeinde. Er guckt euch an, liebe FEG in Speyer, warum schreibe ich denn diesen ganzen Salat? Ihr nun, ihr Geschwister, ihr Braut, ihr gehört, genau wie Isaak der Freie, zu den Kindern, die Gott versprochen hat. Verheißung, ihr seid Kinder der Verheißung, ihr verdankt euer Leben, nicht, dass ihr den Römern entkommen seid, sondern diesem der Verheißung des ewigen Lebens in der Herrlichkeit bei Gott, der Zusage Gottes. All das, Vers 31, liebe Geschwister, zeigt, dass wir nicht Kinder der Sklaven sind, sondern Kinder der Freien. Also, fängt an mit Abraham. Diese Zusage haben wir bekommen. Jesaja wiederholt diese Zusage Gottes an sein himmlisches Jerusalem. Und Jesus kommt, betritt die Weltenbühne und sagt, es ist in mir erfüllt. Und dann fängt er an, seine Gemeinde zu ernten. Und Paulus sagt, genau, ich wiederhole es, die Verheißung gilt denen in Christus, seiner Gemeinde. Ihr seid das himmlische Jerusalem. Ha! Die erlöste geistliche Gemeinde Jesu, die den Bund, die Hand ausgestreckt haben zum Bund mit Jesus Christus, zum Bund in seinem Blut. Wir. Und der Hebräerbrief probiert mit seinen Worten uns auch schon so ein bisschen Geschmack drauf zu machen. Hebräer 12. Ihr hingegen, ihr Christen, ihr Braut, ihr seid zum anderes Wort für Jerusalem, Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, zu dem Jerusalem, das im Himmel ist. Davon redet Jesaja. Ihr seid zu einer festlichen Versammlung, einer unzählbaren großen Schar, sogar auch von Engeln gekommen. Da gehört ihr mit dazu und zu der Gemeinde von Gottes Erstgeborenen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Lassen wir es uns kurz machen, ihr seid zu Gott selbst gekommen. Neues Jerusalem heißt endlich zu Hause beim lebendigen Gott. Wir wissen gar nicht, was das bedeutet und wie schön das sein wird und wie gut das ist und wie richtig und wie ganz, die ganzen Worte mit Liebe und mit Freude und mit Friede und mit all dem, was das Herz zutiefst erfüllt, wie das dort dermaßen lebendig sein wird, dass wir gedacht haben, das hätten wir uns nie so vorgestellt. Da bleiben doch keine Fragen mehr offen. Wichtig ist mir, warum machen wir diesen großen Umweg und machen so eine große Fahrt durch die ganze Bibel durch? Wichtig ist, letztendlich geht es schon die ganze Bibel, schon bei Abraham, schon bei Jesaja, um seine Gemeinde, um Menschen, die zu Gott selbst gekommen sind und weil in diesen Jesaja-Worten das Herz Gottes für seine Gemeinde offenbar wird. Darum geht es mir heute. Verstehen wir, was Gott auf dem Herzen hat? Verstehen wir, was den Herzschlag Gottes in die Höhe treibt? Verstehen wir, also um jetzt mal mit menschlichen Worten zu sprechen, was ihm schlaflose Nächte bereitet, was ihn umtreibt, wo er sich Sorgen macht um das verlorene Schaf vielleicht. Da zeigt er, und Leute, ich habe ein Herz und mein Herz schlägt hoch. Und ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich auf meine Gemeinde freue, 700 vor Christus. Und jetzt lesen wir es nochmal. Und jetzt, es gibt die Übersetzung in der Einheitsübersetzung, die ist so frech und macht aus diesem, er wird sich freuen, macht sie ein, er freut sich. Gemeinde Jesu ist real existierend jetzt, Gegenwart, sonst säßen wir nicht hier. So wie der junge Mann sich mit der Jungfrau vermählt, so vermählt sich mit dir, o Jerusalem, dein Erbauer. Ich habe euch nämlich erbaut. Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Das ist für uns jetzt schon Gegenwart. Und dann sagt er, auf deine Mauern, o Jerusalem, stellte ich Wächter. Weder bei Tag noch bei Nacht dürfen sie schweigen. Ihr, die ihr den Herrn an Jerusalem erinnern sollt, gönnt euch keine Ruhe. Das Jerusalem, seine Gemeinde, darf sich auf die Mauern stellen, darf sich auf den Stuhl stellen und sagt, o Herr, ich möchte dich dran erinnern. Ich erinnere dich dran, Herr. Ist das okay? Hast du das bitte nicht vergessen? Und Gott sagt, Entschuldigung, wer hat Putzdienst? Und Gott sagt, ja, das dürft ihr. Ihr dürft mich Tag und Nacht an meine Verheißung erinnern. Ihr glaubt doch nicht, dass ich die vergessen habe. Vielleicht fühlt ihr euch manchmal so. Vielleicht sagt ihr manchmal, okay, Herr, da lese ich all diese schönen Sachen über deine Gemeinde und wie du sie liebst. Oh Herr, es ist ein Jammer auf dieser Erde. Und Gott sagt, ja, ihr dürft mich ruhig dran erinnern. Ihr dürft auf die Mauern steigen und ihr dürft sagen, okay Herr, gilt dein Bund noch? Gilt deine Verheißung noch? Freust du dich wirklich so? Und Gott sagt, ja, erinnert mich dran. Oh ja, gönnt euch keine Ruhe. Gönnt euch keine Ruhe. Erinnert mich dran, ich halte doch mein Wort. Mit welchem Blick sieht denn Gott seine Gemeinde? Wie ist denn das dann, wenn er sich freut? Wie wird denn das sein? Und die Bibel ist so freundlich und er nimmt den Johannes mal mit und sagt, und ich lasse dich mal kurz reingucken. Und Johannes sagt, und wisst ihr, was ich sah? Ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Probieren wir nicht, an diesem Jerusalem noch lang rumzuwerkeln. Das Meer ist nicht mehr. Oh Leute, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut. Und die strahlt über das ganze Gesicht. Wie eine geschmückte Braut für einen Mann. Das sind doch wir, schreibt Paulus im Galaterbrief. Das sind doch wir. Die Braut des Lammes wird sie auch manchmal genannt. Jesus ist der Bräutigam seiner Gemeinde, bei dem Jesaja sagt, Gott freut sich. Und dann wird uns gezeigt, was da abgeht. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, guck mal, die Hütte Gottes bei den Menschen. Da, wie hieß es im Hebräerbrief, sie werden bei Gott selbst sein. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Bei Gott zu sein. Das ist für uns so eine theologisch korrekte Formel. Oh, wie lebendig ist das. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Und kein Leid und kein Geschrei und kein Schmerz. Denn das Erste, wir sind ja noch parallel im Ersten mit dem geknechteten Jerusalem, das ist uns auch zutiefst vertraut. Aber das ist vergangen. Das ist vergangen. Teuer erkauft, zu Tode geliebt, gerettet die Braut, endlich da seine Gemeinde. Und wissen wir, wie Gott, wie Jesus mit seiner Gemeinde hier und jetzt umgeht? Wie geht er mit euch um?
mit der FEG in Speyer.
Oh, jetzt kommt der letzte Bibelvers, dann ist rum. Epheser 5. Bei Epheser 5 kriegen wir schon die innerliche Schockstarre. Christliche Haustafel. Da steht doch, wie der Mann sein soll und wie die Frau sein soll. Und wir knorzen und knechten uns Versuche ab, eine Ehe zu leben, wie es Gott gefällt. Und in Wirklichkeit geht es darum, wieder zeigt Gott sein Herz und wieder zeigt Jesus, wie er eigentlich seine Gemeinde liebt. Das ist nämlich der Hintergrund dahinter. Wie geht eigentlich Christus mit seiner Braut um? Wie geht man denn so mit so einer Braut um? Vor der Hochzeit. Sprechen wir wieder bei der Silberhochzeit. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch, und darum geht es mir heute, Christus ist doch das Haupt der Gemeinde, er ist doch der Bräutigam, der seinen Leib erlöst hat. Oh, ihr Männer, liebt eure Frauen, und jetzt zeigen wir euch mal, wie der Bräutigam mit seiner Braut umgeht, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, seine Braut, keine Flecken, Runzeln oder etwas dergleichen habe, heilig und tadelig sei. Wie sieht Jesus seine Braut? Und was tut er? Es geht mir um die Frage hier, wie ist sein Umgang damit? Größte Hingabe für sie dahingegeben. Größte Hingabe. Jesus behandelt seine Gemeinde mit größter Hingabe und größter Sorgfalt, aufopferungsvolle Leidenschaft. Oh ja, weil er sie so herrlich haben möchte, so schön, so rein, so heilig. Wisst ihr, dass die FEG Speyer der Ort der absoluten Hingabe Jesu ist? Der absoluten Hingabe. Wenn ihr euch überlegt, wie ist denn eigentlich die Vision Gottes für seine Gemeinde? Ja, Vision ist so ein Modewort, wir wollen ja immer gerne Visionen schreiben. Hier habt ihr die Vision Gottes für seine Gemeinde. Geliebt und sich selbst für sie dahingegeben. Das ist der Blick Gottes auf seine Gemeinde, seine geliebte, seine teuer erkaufte Braut. Da schlägt ihm das Herz höher. Das ist sein Schatz, den er nach Hause holen möchte, für den er alles, alles, alles gibt. Ich rede hier übrigens von der real existierenden Gemeinde, nicht von der virtuellen, idealen Gemeinde, wie sie doch bitte sein möge. Jesus liebt die real existierende Gemeinde. Nicht die, wie er sie sich vielleicht mal vorstellen könnte. Die Liebe Gottes ist real und sie betrifft den realen Menschen, so wie er hier heute ist, auch noch in seiner kompletten Unfertigkeit, auch noch im alten, geknechteten Jerusalem. Darf ich mal fragen, wo es hier Überschneidungen gibt mit deiner Sicht auf Gemeinde? Wie gesagt, ich spreche über die real existierende Gemeinde, FEG Speyer. Wo gibt es Überschneidungen? Wo sagst du, ja, so sehe ich meine Gemeinde auch, von der ich ein Teil sein darf. Und ich bin so froh und so dankbar, dass ich ein Teil dieser Braut Jesu hier sein darf, die sich hier manifestiert hat und wo hier der Ort der absoluten Hingabe des Herrn ist. Kommen dir manchmal heimlich die Freudentränen der Dankbarkeit? Herr, ich darf Teil deiner real existierenden Gemeinde sein. Siehst du auch vielleicht diese Menschen in all ihrer Unvollkommenheit mit diesem Blick des Bräutigams? Und darf ich dich auch fragen, oder wo siehst du FEG Speyer oder Gemeinde Jesu generell eher mit dem irdischen Blick? Mit dem geknechteten Blick, mit dem, was doch sowieso irgendwann mal vergangen sein wird, mit diesem Blick, auf den wir auch auf das irdische Jerusalem schauen können und uns daran noch in 100 Jahren kaputt ärgern können. Darf Jesus dich lehren, Gemeinde mit seinen Augen zu sehen? Ein Blick voller Liebe,
voller Hingabe, voller Stolz. Er ist doch stolz, dass er seine Braut nach Hause holt. Der Bräutigam ist so stolz, voller Freude, teuer erkauft, und zwar vom Allerhöchsten darf Jesus dich das lehren. Amen.